Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und jetzt in der kommenden knappen Stunde geht es um diese Themen: Mafia-Forschung und wie eine kleine Stadt in Sizilien versucht, einen anderen Weg zu gehen. Es geht um Reaktanz, warum unsere innere Trotzhaltung manchmal unser eigentlicher Gegner in Debatten ist. Wir schauen auf Angst, im Dunkeln, im Wald und ob das nicht auch am vielen Krimis lesen und gucken liegt. Und es geht um Biodiversität und die Landwirtschaft. Welche Konflikte gibt es da und wie könnten sie gelöst werden? Das ist auch der Schwerpunkt heute am Ende der Sendung. Und es geht um den Februar 2022, genauer gesagt den 24. Februar 2022. Das war der Tag, an dem russische Truppen, an dem Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat. Knapp ein Jahr ist das jetzt her und es hat überallhin Folgen, auch in der Wissenschaft. Vieles liegt brach, hat sich komplett verändert und viele versuchen aber auch, hier gegenzuhalten. Zum Beispiel die Exilakademie am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Exil einen Platz, Unterstützung finden und die es jetzt geschafft hat, eine Konferenz russischer und ukrainischer Philosophen auszurichten. Sie war schon länger geplant, der Anlass 100 Jahre Philosophenschiff. Der Februar im vergangenen Jahr veränderte dann aber auch in Essen vieles, aber nicht alles.
St. Petersburg und Odessa. Das waren die Orte, von denen aus drei Dampfschiffe im Herbst und Winter 1922 gen Westen fuhren. Mit an Bord über 200 Intellektuelle, kritisch eingestellt gegenüber Lenin und dem noch jungen Sowjetstaat, zur Flucht gezwungen. Philosophen waren unter den Intellektuellen zwar in der Minderheit, trotzdem. Die Vertreibung ging unter dem Namen Philosophenschiff in die Geschichte ein. 100 Jahre später sollte genau das Thema bei einer Konferenz in Essen werden, mit internationalem Publikum, darunter vor allem russische und ukrainische Forschende. Die Planungen für die Konferenz hatte schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine begonnen. Der 24. Februar veränderte dann erst einmal alles. Die Organisatorin, eine russische Exilphilosophin, erzählt, aus Sicherheitsgründen wird ihr Name nicht genannt.
Wir, also ich und meine Kollegen, haben wirklich gedacht, jetzt ist alles vorbei und dass wir alles absagen. Danach hatte ich ein Gespräch mit der Direktorin meines Programms und sie hat mir nahegelegt, die Konferenz nichtsdestotrotz zu veranstalten.
Das Ergebnis? Ein Treffen russischer und ukrainischer Philosophinnen und Philosophen, zwei Tage lang. Einige von ihnen kennen sich. In freundschaftlicher, aber ernster Atmosphäre geht es jetzt nicht mehr nur um die Rückschau auf das Philosophenschiff 1922, sondern auch um einen Vergleich mit der aktuellen Fluchtbewegung.
Vor 100 Jahren waren es Konservative, die fliehen mussten. Die Sowjetherrschaft vertrieb russisch-christliche Philosophen. 2022 vertreibt Putin Menschen mit linken Einstellungen, mit einer Antikriegshaltung und liberalen Ansichten.
Unterschiede gibt es also in den Einstellungen der Exilintellektuellen aus Russland. Zugespitzt könnte man sagen, 1922 flohen konservative Intellektuelle, 2022 progressive.
Aber in beiden Situationen wendeten sich diese Menschen Richtung Westen, orientierten sich an westlichen Werten. Es gibt also Ähnlichkeiten und Unterschiede.
Dass viele der Philosophen von damals auch ein starkes religiöses Interesse hatten, ist den ukrainischen und russischen Forschenden vertraut. So erklärt es zum Beispiel diese ukrainische Teilnehmerin. Auch sie kann nicht genannt werden.
Der Standpunkt der meisten unserer philosophischen Helden, und das ist auch mein Standpunkt, ist ein sehr religiöser. Gleichzeitig versuchen sie, nie den Boden der Vernunft zu verlassen und versuchen, reine Philosophen zu sein. Und diese Verbindung ist für mich sehr, sehr hilfreich.
Die UkrainerInnen und RussInnen diskutieren aber auch über ihre eigene aktuelle Rolle. Dass Forschende eine Situation genau beobachten wollen, gleichzeitig allerdings auch Beteiligte sind.
Oft haben wir heute etwas von einer doppelten Position gehört. Einerseits geht es als Wissenschaftler darum, genau in der Situation zu sein. Andererseits müssen wir den Blick von außen haben, um Prognosen abzugeben und über langfristige gesellschaftliche Entwicklungen nachzudenken. Als Wissenschaftler und Intellektuelle müssen wir das mit dieser doppelten Position irgendwie lösen.
Sie diskutieren aber auch über ihre eigene aktuelle Rolle. Dass Forschende eine Situation genau beobachten wollen, gleichzeitig allerdings auch Beteiligte sind.
Hier und vielleicht nur hier ist ein freies Denken möglich. Denn wir diskutieren Positionen, die sehr, sehr schmerzhaft und traumatisch sind. In der Ukraine und in Russland haben wir keinen intellektuellen Raum für eine freie Diskussion. Verstehen Sie?
We don't have a special intellectual space for free discussion. You understand?
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer flogen im Anschluss wieder zurück in die Ukraine und nach Russland. Für sie war die Teilnahme nicht ohne Risiken und Anonymität wichtig. Warum sie dieses Risiko eingingen?
The war and free thinking.
Der Krieg und das freie Denken sind nicht miteinander vereinbar. Denn Aggressivität, Horror und andere Formen der Hybris haben nichts mit der Objektivität der Wissenschaft zu tun. Und mit diesem Konflikt müssen wir als Wissenschaftler umgehen.
To solve this condition.
Insofern war letztlich auch die Konferenz am Ende, zumindest für eine kurze Zeit, eine Art Philosophenschiff.
Ein Ort für eine kurze Zeit zumindest zum Austausch in Essen. Jakob Mainz hatte die Chance, für uns einige der Teilnehmerinnen der Konferenz zu treffen. Gesprochen hat den Beitrag Oliver El-Fayoumi. Vor 3 Wochen, da hat die italienische Polizei einen großen Fang gemacht. Nach 30 Jahren Ermittlungen hat sie einen der Köpfe der italienischen Mafia gefasst. Matteo Messina Denaro, einer der Anführer der Cosa Nostra. Die Mafia, es gibt sie immer noch, aber anders. Und es gibt auch Menschen, die zu ihr forschen. Und Menschen, die sich in Italien vor Ort gegen die Mafia engagieren, neue Gemeinschaftsmodelle entwickeln und dazu auch oder vor allem mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Jan Tolzmann berichtet jetzt, wie das in einer kleinen Stadt in Sizilien läuft.
Cosa Nostra, 'Ndrangheta und Camorra. Das sind nach wie vor die Hauptakteure der italienischen Mafia. Ihre prominentesten Geschäftsfelder: Drogenhandel, Geldwäsche, Schutzgelderpressung und Mord. Und innerhalb dieses organisierten Verbrechens herrscht die Omerta, das Gesetz des Schweigens. Wer es bricht, riskiert sein Leben. Noch immer wurzelt die Angst vor der Mafia tief in der DNA der süditalienischen Gesellschaft. Auch wenn der Begriff Mafia abstrakt bleibt.
Jeder wird Ihnen sagen, nein, die Mafia haben wir hier nicht. Wir verstehen nicht, was Sie meinen. Aber wenn Sie ihnen erzählen, es geht um diese Person, um jene Person, um diesen Clan, dann werden die Dinge ein bisschen persönlicher. Sie würden jemanden aus der Familie von Matteo Messina Denaro fürchten, jemanden im Mancuso-Clan, diese Person, weil sie einem anderen Mafioso nahesteht.
Anna Sergi forscht als Kriminalsoziologin an der Universität Sussex in Südengland zur italienischen Mafia. Denn es gibt sie, aber mit weniger Gewalt. Ein Grund dafür?
Einige Fortschritte in der Bildung der Zivilgesellschaft wurden erzielt, um gegen die Macht der Mafia aufzuklären. Die Gewalt ist also definitiv zurückgegangen, auch wenn Mafias heute noch gewalttätig sind.
Ein Rückblick. Trapani, Sizilien am 2. April 1985. Der junge Gianluca Fiusco verliert zwei Schulfreunde beim Bombenanschlag auf einen Richter. Ein Tag, der in die Geschichte als das Massaker von Pizzolungo eingeht. Gianluca Fiusco erinnert sich.
Die Explosion war 5 Kilometer von der Schule entfernt. Es war so gewaltig, dass wir es hörten, und mit 8 Jahren war die Mafia in mein Leben getreten.
Das Erlebnis prägt seine Kindheit und schürt seine Wut auf die Mafia. Mit den Anschlägen der Cosa Nostra in den 1990ern nimmt diese zu. Als Journalist beginnt er sich gegen die Mafia zu engagieren, und ab 2008 ergreift Gianluca Fiusco die Chance und leitet für dann 14 Jahre das Servizio Cristiano. Ein Gegenentwurf zu Angst und Gewalt. Ausgelassen spielen die Kinder im Servizio Cristiano, einem Kultur- und Sozialzentrum der Valdenser, einer protestantischen Kirche französischen Ursprungs. Eingebettet von Olivenhainen liegt es mitten im Herzen Siziliens oberhalb der Kleinstadt Riesi. Noch heute gilt der Ort als ein Mafia-Hotspot. Ziel des Zentrums ist es, die Strukturen der Mafia gewaltlos aufzubrechen. Die Vorstandsvorsitzende der Waldenserkirche, Alessandra Trotta, erklärt.
Außerdem versuchen wir auch in öffentlichen Institutionen ein neues Vertrauen zu fördern. Denn ein Teil der Stärke der Mafia ist das Misstrauen gegenüber Menschen in öffentlichen Institutionen.
In public institution.
Menschen aus aller Welt helfen mit. Pädagogen arbeiten beispielsweise im Kindergarten und der Schule des Zentrums gemeinsam mit den Kindern das Thema Mafia auf. Es finden Kulturevents statt und es gibt eine psychosoziale Einrichtung für Kinder und Familien. Mittlerweile ist das Servizio Cristiano fester Bestandteil von Riesi. Und trotzdem ist die Mafia allgegenwärtig, auch wenn es in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden ist.
Heute ist die Mafia zwar nicht mehr so sichtbar, aber trotzdem hat sie eine starke Territorial- und Unternehmenskontrolle. Und natürlich existiert sie, leider.
Gianluca Fiusco ließ sich als Leiter des Sozialzentrums davon nicht entmutigen.
In Riesi verwandelte sich diese Wut in ein Bewusstsein, dass die Mafia besiegt werden kann, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Das heißt, wenn wir gemeinsam mit ihnen ein alternatives Wachstum und Gesellschaftsmodell entwickeln.
Konkret erarbeiten Psychologen und Pädagogen gemeinsam mit den Kindern klare Verhaltensregeln. Wer sie bricht, muss am Wochenende bei Sozialprojekten im Zentrum helfen. Zusammen mit den Kindern sprechen sie über die Regeln und suchen demokratische Lösungen. Respekt und produktives Miteinander statt des Weltbildes der Mafia, das sich aus Chaos und Gewalt zusammensetzt und aus Hoffnungslosigkeit resultiert. Demokratie wird großgeschrieben, und zwar für klein und groß. Denn
wenn die Bürger einen gerechten Staat und gerechte Institutionen wollen, müssen sie sich dafür interessieren und Demokratie auch als ihre Aufgabe verstehen.
Das Servizio Cristiano setzt dazu aber nicht nur bei der Kindererziehung an. Es achtet auch darauf, diese demokratischen Werte in die Gesellschaft vor Ort zu tragen. Denn nach wie vor sucht die Mafia die Nähe zur Politik. Doch sie hat dazugelernt. Während sie in den 1990er Jahren versuchte, gewaltsam gegen den Staat vorzugehen, hat sie nun ihre Strategie verändert. Sie mordet seltener. Stattdessen folgt die Cosa Nostra dem Geld und agiert im Hintergrund.
Ihr Hauptgeschäft ist die Geldwäsche. Sie haben eine Menge Geld in die legalen Geschäfte investiert, die sie weiterverfolgen. Sie bevorzugen allgemein legale Anlagen aus europäischen Fonds.
Die Verführung, durch die Mafia schnell Geld zu verdienen, ist groß. Die Kriminalsoziologin Anna Sergi ist deshalb skeptisch, ob das Phänomen Mafia eines Tages vollständig verschwindet.
Ich bin überzeugt, dass wir ihren Einfluss und die Gewalt, die sie auf Menschen ausüben, reduzieren können. Wir leben aber in einer sehr hyperkapitalistischen Gesellschaft. Solange Geld noch Gott für uns ist, wird es immer Formen des organisierten Verbrechens geben.
Jan Tolzmann hat über den alles andere als einfachen, gewaltfreien Widerstand gegen die Mafia berichtet. Aktuell sucht das Sozialzentrum in Riesi nämlich nach einer neuen Leitung, und es sucht und sucht. Kennen Sie das? Jemand will etwas von einem, eine Veränderung auf der Arbeit, das Einhalten einer neuen Regel oder auch eine Corona-Maßnahme per Pressekonferenz kommuniziert. Und die eigene spontane Reaktion ist erstmal Trotz. Ein geht's noch? Jetzt mache ich das andere erst recht. Oder grober formuliert ein ihr könnt mich doch mal. Dahinter steckt ein psychologisches Phänomen, das manchmal auch viel ausgeprägter ist als eine erste kurze Reaktion. Reaktanz. Reaktanz spielt an so vielen Stellen eine Rolle. Privat in Gesprächen, im Beruf, in öffentlichen Debatten und Kommunikation. Warum und was lässt sich dagegen tun? Luca Rese-Knauf berichtet.
Ist ein Grundmotiv von uns. Also es ist tatsächlich ganz tief in uns verankert, dass wir Freiheit erleben möchten, dass wir die Freiheit der Wahl haben möchten, dass wir es nicht gerne haben, wenn man das einschränkt.
Sabrina Kraus ist Psychologieprofessorin an der SRH-Hochschule Nordrhein-Westfalen, wo unter anderem die Auswirkungen psychologischer Effekte auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen untersucht werden. Ein Effekt, der hier und an vielen anderen Stellen eine Rolle spielt, ist die Reaktanz.
Reaktanz kann man bezeichnen als einen Widerstand, der immer dann auftritt, wenn Personen das Gefühl haben, dass die eigene Freiheit eingeschränkt oder eliminiert worden ist.
Die Folge Verärgerung und oft der Versuch, diese Freiheit wiederherzustellen, wie es in zahlreichen Studien seit den 1970er Jahren untersucht wurde.
Also im Grunde kann das in jede Situation mit reinfließen, immer dann, wenn es Warnhinweise gibt, immer dann, wenn mir jemand sagt, dass ich etwas nicht tun soll, bei Filmen oder bei dem Betreten von Baustellen etc. so Hinweise gibt, dass man das auf gar keinen Fall tun soll, dann kann das dazu führen, dass ich das erst recht tue. Und bei gesellschaftlichen, auf größeren Ebenen gedacht, ja, alles, was jetzt auch gerade so an Verboten oder an Maßnahmen, an die wir uns halten sollten, postuliert wird, das kann dazu führen, dass man dann sagt, nee, mache ich jetzt erst recht nicht. Jetzt hole ich mir noch einen zweiten SUV und fahre hier jeden Tag die kleinsten Strecken mit diesem Fahrzeug.
Ob eine Person in einer bestimmten Situation reaktant reagiert, hängt dabei von vielen Faktoren ab. Manche sind dafür einfach generell sensibler. Auch kulturelle und soziale Faktoren spielen eine Rolle. Wie wichtig ist mir die als gefährdet empfundene Freiheit? Wie viel Zeit habe ich mir, Gedanken darüber zu machen? Und auf die Situation kommt es an. Wer steht mir gegenüber? Wie fühle ich mich? Wie wird kommuniziert?
Wenn man sehr offensichtlich warnt oder sehr offensichtlich Einschränkungen versucht zu vermitteln, dann hat man auf jeden Fall einen gewissen Anteil an Personen, die werden halt mit Abwehrreaktionen, insbesondere mit Reaktanz reagieren. Die werden sich manipuliert fühlen, die werden darüber verärgert sein und die werden vielleicht ihr Verhalten genau so ändern, wie man das eigentlich nicht möchte.
Matthias Hasterl ist Professor für strategische Kommunikation für Gesundheit, Inklusion und Teilhabe an der Technischen Universität Dortmund. Er forscht dazu, wie Personen auf bestimmte Gesundheitsinformationen reagieren, etwa in Impf- und Ernährungskampagnen.
Wir hatten jetzt jüngst eine Untersuchung, da wurde einfach auf einen Energy-Drink-Dose ein Warnlabel genauso gestaltet wie bei Zigaretten drauf gemacht. Und in einer Version genauso schwarz über Zigarettenpackung, in der anderen Version mit einer roten Farbe, also dass es noch ein bisschen stärker vielleicht so wirkt. Und natürlich hat allein die Existenz des Labels ein bisschen Reaktanz hervorgerufen. Gleichzeitig hat das Label aber auch die Effekte, die wir haben wollten, bewirkt. Also Personen waren ein bisschen stärker sensibilisiert dann trotzdem dafür, dass sozusagen der Konsum von Energydrinks in zu hohen Mengen oder überhaupt halt nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist.
Ob und wie stark eine bestimmte Information oder Empfehlung Reaktanz hervorruft, hängt also von vielen Faktoren ab und lässt sich schwer voraussagen. Das ist besonders für die öffentliche Kommunikation wichtig, etwa bei der Ankündigung von Corona-Maßnahmen. So empfanden ca. 30% der Befragten in der Erfurter Cosmo-Studie im Sommer und Herbst 2021 Reaktanz wegen der Maßnahmen. Und auch an anderen Stellen, wo es um Einschränkungen geht, ist davon auszugehen, dass dies eine Rolle spielt, wenn Menschen abwehrend reagieren. Beim Umweltverhalten, Energiesparen und auch in ganz alltäglichen Situationen, in denen Menschen etwas voneinander wollen. Sich dieser Prozesse bewusst zu sein, so Sabrina Kraus, ist dabei noch kein Gegenmittel.
Wir alle sind Menschen, wir alle werden Reaktanz erleben und wir können uns da manchmal von zurückhalten, indem wir sagen, naja, das ist jetzt aber vielleicht eine Trotzreaktion, ist das denn angemessen? Aber wer ist schon so reflektiert, dass er das den ganzen Tag tun kann? Jeder von uns reagiert so, aber in unterschiedlich starkem Ausmaß und in unterschiedlichen Situationen.
Und solche Abwehrreaktionen sind auch nicht immer schlecht und manchmal sogar nötig, ergänzt Matthias Hasthall.
Weil die Realität überfordernd sein kann. Nach einem harten Arbeitstag mit 20 Sachen, die ich noch im Kopf habe, werde ich plötzlich konfrontiert mit einem Gesundheitsrisiko. Darüber soll ich jetzt auch noch nachdenken. Und ich bin gerade aber nicht in der Lage, mich damit auseinanderzusetzen. Dann ist es gut, wenn ich einen Mechanismus habe, dass ich das kurz nach hinten schieben kann, gewissermaßen neutralisieren kann, den Gedanken, und dann aber hoffentlich später wieder darauf zurückkomme.
Aus Sicht der Kommunikation ist diese Abwehr aber ein Problem. Schließlich geht es darum, Menschen zu erreichen. Es gibt hier zwar kein Patentrezept, aber Lösungsansätze. Matthias Hasthall plädiert in seinen Arbeiten etwa für eine ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe, die solch psychologische Phänomene berücksichtigt. Abwehrsensibel nennt er das.
Wenn etwas zu belehrend ist oder zu offensichtlich manipulativ, dann passiert das einfach. Und vor dem Hintergrund kann man schon Kommunikation überprüfen. Man kann dieselbe Information auch auf eine Art und Weise oft senden, ohne dass das jetzt wirkt, als ob man da extrem stark mit Verboten arbeitet und ohne dass man jetzt vielleicht auch unnötig dort bestehende Freiheiten einschränkt. Man kann da durchaus einige Sachen machen, allein sprachlich zum Beispiel.
Etwa Gründe benennen, weshalb man etwas möchte und Formulierungen vermeiden wie »du musst« oder »du bist verpflichtet« und bei einem selbst auf der Empfängerseite, da könne das Auseinandersetzen mit den eigenen Gefühlen helfen.
Wenn man das selbst an sich wahrnimmt und man kennt Reaktanz, dann hat man ja die Chance zu überlegen, ist das jetzt sachlich, bin ich jetzt gerade tatsächlich sachlich verärgert, was den Inhalt betrifft, oder ist es halt mehr vielleicht die Form, wie das vorgebracht wird. Das geht also. Nur dazu braucht man eine solide Skepsis gegenüber seinen eigenen Empfindungen und Emotionen.
Und für den Alltag im Internet, die E-Mail oder auch die hitzige Online-Diskussion gibt es ja noch die Wahl des freundlicheren Satzzeichens. Punkt.
Reaktanz, ein häufiger, aber ziemlich versteckter Gegner, auch in unseren Debatten. Luca Reseknauf über ein natürliches, aber auch ziemlich folgenschweres psychologisches Phänomen. Haben Sie vielleicht gestern Abend einen Krimi gesehen oder gehört? Sowas vielleicht? Etwas Gruseliges, wo jemandem wirklich etwas passiert? Und wenn nicht gestern, dann ja vielleicht die Tage. Und hätten Sie danach einen Abend- oder Nachtspaziergang durch einen Wald gemacht im Dunkeln? Unsere Autorin Annegret Faber hat so einen Spaziergang letztens gemacht. Mit einem Mann, der immer wieder bei Tag und Nacht im Wald unterwegs ist, ihn beobachtet. Der Ökologe Ernst-Paul Dörfler. Und der ihr dann sagte, die Angst vor dem Dunklen dort, dass der Wald uns fremd sei, das habe auch mit unserer Mediennutzung zu tun. Die Krimis, Splatterfilme mit Morden, Gewalttaten im Wald. Aber stimmt das? Annegret Faber ist dem dann nachgegangen und so viel lässt sich schon mal verraten. Medienforscher sehen das etwas anders.
Es ist schon spät, draußen ist es dunkel, der letzte Bus ist weg, also muss ich es heute tun, durch das kleine Waldstück laufen. Wenn es dunkel ist, habe ich Angst im Wald, obwohl es dafür keinen Grund gibt, statistisch gesehen jedenfalls. Daten vom Bundeskriminalamt zeigen deutlich, da, wo viele Menschen leben, gibt es auch viele Straftaten. Und an einsamen Orten wie dem Wald passiert kaum etwas. Ist auch irgendwie logisch. Ernst-Paul Dörfler sagt, er geht gerne nachts in den Wald. Da habe man ganz andere Erfahrungen und Erlebnisse.
Da riecht man das Wildschwein und da riecht man den Fuchs. Dann weiß man, aha, hier war er gerade unterwegs. Oder man bekommt sie auch zu sehen, beim Mondschein vor allem.
Dörfler ist Naturforscher und Buchautor und fast jeden Tag hier im Wald. Mit Bildern im Kopf von blutigen Leichen ginge das nicht so gut, glaubt er. Bilder von vergewaltigten Frauen, die im Wald liegen, oder einem Körper, der Wochen tot im Wasser schwamm und aufgedunsen an einer Flussaue angeschwemmt wurde.
Angst ist offensichtlich auch ein Unterhaltungsfaktor und erstaunlicherweise schauen sich das auch unglaublich viele Menschen an. Und das erzeugt natürlich auch das Gefühl von Angst.
Verderben Krimis uns also das echte Leben? Verzichten wir womöglich deshalb auf einen Waldspaziergang in der Dunkelheit?
Andreas Möller glaubt das nicht. Er ist Historiker und Autor mehrerer Bücher über das moderne Naturbild.
Der Wald ist in Deutschland, soweit ich das zurückblicken kann, natürlich immer schon besonders symbolisch aufgeladen gewesen. Wir alle erinnern uns 1981, Udo Lindenberg, wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald.
Der Wald sei schon immer ein Ort der Unsicherheit gewesen, ein dunkler Ort.
Die nächtliche Angst im Wald ist etwas, was uns nicht nur bei den Gebrüdern Grimm und vielen Märchen und Sagen auftaucht, sondern sozusagen wahrscheinlich eine Urform der Angst, die etwas mit Undurchdringbarkeit, mit Ahnungen, mit dem Mythischen, sozusagen mit dem Alleinsein auch zu tun hat.
Bei einem Waldspaziergang begeben wir uns in die Arme der Natur und sind ihr in gewisser Weise ausgeliefert. Im Dunkeln umso mehr. Das sagt die Philosophin Anne-Katrin Puhle, die ich in Göteborg in Schweden erreiche, wo die Berlinerin ihren zweiten Wohnsitz hat.
Der Wald ist ein altes Symbol für den Zugang zu unserer Seele, zu unserem Seinsgrund, zum Unbewussten. Da spüren wir unsere Kleinheit und merken am besten, dass wir ein Teil einer viel größeren Natur sind.
Sie ist sich nicht sicher, ob Bilder aus Filmen uns an einem Waldspaziergang hindern, vermutet aber, Bilder von blutüberströmten Leichen, vielleicht mit Fliegenmaden in Augen und Wunden, könnten im Wald zurückkehren und uns Angst einflößen.
Der Wald ist nun mal das Dunkelste, was wir in der Natur finden, abgesehen von Höhlen. Und wenn wir nicht mehr deutlich sehen können, tauchen allerlei Fantasiegestalten auf, die Angst einjagen können. Das ist dann das Erschauern. Für dieses Gefühl gibt es ein sehr schönes treffendes Wort, Ehrfurcht. Das ist die Achtung und zugleich Furcht vor etwas Größerem, das uns noch fremd ist und das außerhalb unserer Kontrolle liegt.
Und tatsächlich sagen die meisten der Leute, die ich während der Recherche einfach mal dazu befragt habe, ob sie nach einem gruseligen Film in den Wald gehen würden, nein, niemals. Doch was zeigen Studien? Malte Elson ist Professor für Psychologie der Digitalisierung an der Universität Bern. Er weiß, wie digitale Bilder auf den Menschen wirken. Studien über Medienkonsum und Furcht vor dem Wald kennt er nicht. Aber man könne Parallelen ziehen. Er nennt ein Beispiel, das gegen die Krimi-Theorie spricht.
Die Menge an Medien, die so, ich sag mal, gruselige Inhalte haben, die wächst. Also man könnte sie ganz viel konsumieren. Und was wir halt nicht sehen, ist, dass die Angst im Dunkeln in der Gesellschaft zunimmt.
Elson will aber keine klare Aussage treffen. Er sagt, es könnte sein, kann es aber nicht mit Daten belegen, weil, wie gesagt, die Studien fehlen. Was Untersuchungen aber gezeigt haben, einen Film sehen ist etwas ganz anderes, als selbst im Wald von einem wahnsinnigen Mörder verfolgt zu werden.
Wenn wir wirklich Angst hätten vor den Inhalten von, ich sag mal zum Beispiel, einem Film, dann würden wir ja sehen, wie Leute so scharenweise schreiend aus Kinos rauslaufen. Machen sie aber nicht, sondern verkriechen sich vielleicht ihrem Sitz, die wenden vielleicht den Blick ab. Aber das Gruseln ist eben trotz dieser Erregung, die man dabei auf jeden Fall empfindet, immer noch safe. Also es kann einem ja nicht wirklich etwas passieren.
Die Bilder lösen Emotionen aus, die wir im realen Leben nur alle paar Wochen haben. Angst, Hoffnung, Erleichterung, alles im Schnelldurchlauf in 1,5 Stunden und alles ohne Konsequenzen. Das sei doch ein großer Spaß. Und dann, so Elson weiter, kann man auch auf die Gefühle der Menschen vertrauen. Es gäbe Leute, die könnten mit Bildern von blutigen, zerstückelten Körperteilen besser umgehen als andere.
Erstmal das Angstgefühl, das ist ja überhaupt nicht angenehm. Das heißt, diese Leute, die von Medien schon Angstgefühle bekommen, das merken die sehr schnell und dann hören die auf, das zu konsumieren. Also das sind ja vielleicht einfach Personen, die so eine höhere Grundängstlichkeit haben oder vielleicht irgendwie sensibler sind. So. Das heißt, wenn sie jetzt, also ich sag mal, fiktiv, sie machen eine Befragungsstudie und sie fragen Leute einerseits nach ihrem Medienkonsum und andererseits, wie viel Angst sie so im Dunkeln haben, dann würden sie wahrscheinlich finden, dass Leute, die viele solche Medien konsumieren, tendenziell weniger Angst haben.
Kommt die Angst vor dem dunklen Wald von den vielen Kriminalfilmen, wie es die These von Naturforscher Ernst-Paul Dörfler ist? Die derzeitige Faktenlage, soweit vorhanden, spricht dagegen. Bleibt noch die Frage, was hilft gegen die Angst vor einem nächtlichen Waldspaziergang?
Es hilft dagegen, dass wir uns regelmäßig wieder mit der Natur befassen. Es gibt ja diese Angebote jetzt des Waldbadens. Das ist eine Mode. Es ist nicht die schlechteste Mode, ja. Aber das ist schon ein Zeichen, dass Menschen ohne Anleitung, ohne professionelle Anleitung und ohne ein Ticket zu bezahlen, sich nicht mehr in den Wald trauen. Dabei kann man das alles auch kostenlos haben.
Nachtrag: Die Philosophin Anne-Kathrin Puhle schrieb mir nach unserem Gespräch eine Mail mit diesem Inhalt.
Heute nach dem Interview traf ich den schwedischen Schauspieler Erik Eriksson, der hier in der Nähe wohnt und unter anderem bei Kommissar Beck mitspielt. Ich fragte ihn, was er zu unserem Thema sagt, und er antwortete, er hätte viele Mörder gespielt und die Morde fanden immer im Wald statt, betrafen immer junge Mädchen und waren immer brutal. Ob das Menschen vom Waldbesuch abhalte, beantwortete er mit einem klaren: Ich denke schon.
Angst bei Dunkelheit im Wald. Verderben uns Krimis das echte Leben? Annegret Faber ist dieser Frage nachgegangen und die Antwort ist eindeutig: Jein. Von Biodiversitätsforschern wissen wir, wir sind mitten in einem neuen, großen Artensterben. Die Weltnaturschutzkonferenz von Montreal hat deswegen unter anderem beschlossen, dass es weltweit mehr Naturschutzgebiete geben soll. 30% der globalen Flächen. Die EU ist hier schon weiter als andere und hat sich weitere eigene Ziele gesteckt. Und diese Ziele bedeuten für viele Veränderung, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Da schwelen schon jetzt Konflikte zwischen Landwirten und Naturschützern. Vieles davon könnte gelöst werden. Hierzu gibt es Wissen, zum Beispiel aus der Sozialökologie. Welches und vor allem, was da bei Biodiversität und Landwirtschaft auf uns zukommt an Konflikten, das ist jetzt der Schwerpunkt heute in Auskultur und Sozialwissenschaften von Sven Kästner.
Das Leben auf dem Dorf. Viele Menschen hierzulande setzen es gleich mit dem Leben in der Natur. In unseren Breiten stimmt das. Wildnis gibt es kaum noch. Bäuerinnen und Bauern haben über Jahrhunderte die Kulturlandschaft geprägt. Bis heute bestellen Landwirte auch in Naturschutzgebieten Felder und halten Vieh. Wenn auch mit Einschränkungen. Der konventionelle Familienbetrieb von Gabriele Stockhoff zum Beispiel füttert im Brandenburger Naturschutzgebiet Belziger Landschaftswiesen knapp 1000 Mastbullen. Die Tiere leben im halboffenen Stall, können stets ins Freie. Das Futter kommt vom Grünland im Schutzgebiet und von Äckern aus der Umgebung. Auflagen sollen dafür sorgen, dass Pflanzenschutzmittel oder Dünger im Schutzgebiet weniger Umweltschäden anrichten als anderswo. Die Regeln werden strenger, sagt Gabriele Stockhoff.
Zusätzlich kommt jetzt die aktuelle Herausforderung hinzu, dass auch die Ackerflächen immer stärker eingeschränkt werden. Es gibt ja seit Oktober 2022 eine neue Pflanzenschutzverordnung, die eben sämtliches Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln im Naturschutzgebiet nur mit Antrag, wenn überhaupt noch, genehmigt.
Weniger Pestizide, weniger Dünger, weniger Monokulturen. Typische Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Solche Auflagen nutzen der Artenvielfalt, sind aber Herausforderungen für die Landwirte. Sie mindern den Nutzwert ihrer Flächen. Das gilt auch für Gabriele Stockhoff, die sich einer regenerativen Wirtschaftsform mit Kreisläufen vom Futter bis zum Dung verschrieben hat. Die Milchviehhaltung aber hat sie aufgegeben. Der Futteranbau unter Naturschutzbedingungen funktionierte nicht mehr.
Da die Belziger Landschaftswiesen extensiv bewirtschaftet werden, ist die Futtergüte für eine Milchkuh nicht ausreichend. Hingegen bei den Mastbullen, die haben nicht so hohe Ansprüche an die Inhaltsstoffe im Grünland. Damit kann ich dann besser die Tiere versorgen.
Auf den ersten Blick betrifft das alles nur wenige Landwirte. Nur etwa 1,5% der deutschen Äcker liegen direkt in Naturschutzgebieten oder FFH-Arealen, also in Landschaften, die nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie unter Schutz stehen. Die Zahlen hat das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden in einer Raumanalyse ermittelt. Wie die Landwirtschaft trotzdem die Schutzgebiete beeinflusst, zeigt sich erst, wenn man auch die Felder im Umkreis einbezieht.
Bei den Naturschutzgebieten ist das eine Zahl von 38.500 Quadratkilometern, also eigentlich rund 30% der gesamten Ackerfläche von Deutschland. Und bei den FFH-Gebieten ist es noch viel mehr. Da sind es um die 63.000 Quadratkilometer, also mehr als die Hälfte der Ackerfläche von Deutschland befindet sich eigentlich in einem Umkreis von 2 Kilometer um die FFH-Gebiete.
Lisa Eichler vom Institut für ökologische Raumordnung ist an einer Untersuchung zur Diversität von Insekten in Naturschutzarealen beteiligt, kurz DINA. Eine Erkenntnis: Die meisten Ackerflächen liegen in Reichweite von Schutzgebieten, allein schon wegen des Flugradius der kleinen Bestäuber. Die Forschenden konnten nachweisen, dass die Insekten Pestizide von konventionell bewirtschafteten Flächen in die Schutzgebiete tragen. Der Konflikt zwischen Landwirtschaft und Insektenschutz schwelt schon länger. Zum Beispiel der Streit um die Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Ackerflächen sind nicht nur Grundlage für die Landwirtschaft, sondern auch Lebensraum für Insekten. Zu viel Chemie gefährdet deren Vielfalt, weniger lässt die Erträge sinken.
Wenn wir schauen, dass die meisten Ackerbiotope mit artenreicher Ackerwildkrautflora eigentlich auf der roten Liste stehen, als stark gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht, warum nutzen wir da eigentlich nicht die Äcker in den Schutzgebieten und bewirtschaften sie so, dass die Ackerbegleitflora da eigentlich zum Blühen kommt und da auch viele Insekten davon profitieren? Also sprich, wir müssen unsere Pestizide reduzieren, wir müssen einen breiten Saatabstand beispielsweise einhalten, dass eben die Ackerbegleitflora eine Chance hat und dann unseren Insekten auch zugutekommt.
Das würde zu Lasten der landwirtschaftlichen Erträge gehen. Und die moderne Agrarwirtschaft hinterlässt noch weitere Umweltschäden. Monokulturen ersticken die Artenvielfalt auf den Feldern. Dünger und Gülle lassen die Nährstoffkonzentration in Gewässern steigen und sickern bis ins Grundwasser. Die Europäische Kommission sieht ihre Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie unzureichend umgesetzt und hat Deutschland deshalb schon mehrfach verklagt.
Da geht es darum, dass eben diese Natura 2000-Gebiete gewisse Auflagen haben, um naturschutzförderlich zu sein, gleichzeitig damit aber eben auch die Bearbeitung der Böden, das Management dieser Flächen einschränken und dadurch auch den Bodenwert reduzieren, was natürlich auf Missmut unter Landwirten stößt.
Yves Zingrebe ist beim Helmholtz-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle für Umweltpolitik und Transformationsprozesse zuständig. Er empfiehlt, die Landwirtschaft auf mehr Flächen als bisher einzuschränken für mehr Naturschutz. Das riesige EU-Subventionssystem für die Agrarwirtschaft könnte so umgebaut werden, dass Bäuerinnen und Bauern für diese gesellschaftliche Leistung dann dauerhaft Ausgleichszahlungen bekommen. Ein Vorschlag mit Konfliktpotenzial, der eine riesige Umverteilung in Gang setzen würde. Die EU-Agrarsubventionen sind mit 387 Milliarden Euro in den Jahren 2021 bis 2027 der größte Posten im EU-Haushalt. Kaum Konflikte erwartet der Wissenschaftler dagegen wegen des in Montreal beschlossenen 30x30-Ziels zum Schutz der Biodiversität, also wegen der Ausweitung der globalen Schutzflächen bis 2030 auf 30%. Zum einen sind die Beschlüsse nicht völkerrechtlich bindend, zum anderen die Schutzkriterien so vage formuliert, dass die EU dieses Ziel auf dem Papier fast schon erreicht hat.
Das hat auch der EU-Kommissar etwa genauso gesagt, dass wir EU-weit schon bei 26,7% etwa sind, wenn man jetzt all das mitrechnet, was man da so ausweisen kann. Ich denke, es wird wirklich darauf ankommen, dass man die Kriterien für diese Schutzgebiete und für die Implementierung in den nächsten Verhandlungsschritten weiter konkretisiert, um dort eben die Erwartungen zu klären.
Streit um die Flächen erwarten die Forschenden eher wegen eines Ziels, das über die Beschlüsse von Montreal hinausgeht. In ihrer Biodiversitätsstrategie hat sich die EU vorgenommen, 10% der Land- und Meeresfläche unter strengen Schutz zu stellen. Geeignete Flächen dafür seien schwer zu finden, sagt Yves Zingrebe.
Weil da einfach der Landnutzungsdruck zu groß ist. Der wurde ja jetzt durch die Energiewende weiter erhöht. Der wurde jetzt durch die Neubauten im Sinne der Wohnpreise weiter erhöht. Es gibt weiterer Infrastrukturausbau. All das erhöht den Landnutzungskonflikt. Da muss man auch Abwägeentscheidungen treffen.
Schon lange gibt es Strategien, um bestimmte Flächen für den Naturschutz zu sichern. Anfang der 1990er Jahre gelang es zum Beispiel, auf fast 1400 Kilometern entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze das Schutzgebiet Grünes Band einzurichten. Auch damals gab es Widerstand, weil landwirtschaftliche Betriebe auf Felder verzichten sollten. Doch Naturschützende und Politik fanden gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen.
Man kann Flächen tauschen, man kann finanzielle Anreize geben. Man kann schauen, natürlich in der Planungsebene erstmal, dass man ausweist, dort, wo weniger Konfliktpotenzial herrscht. Und dass man Synergien eben mit diesen Subventionsinstrumenten und anderen Förderinstrumenten sucht.
Wenn es um Naturschutzbelange geht, fühlen sich Landwirtinnen und Landwirte allerdings vielerorts nicht ausreichend berücksichtigt. Agrargenossenschaftschefin Gabriele Stockhoff im brandenburgischen Fredersdorf fehlt in der Naturschutzbehörde manchmal das Verständnis für die Nöte der Bauern.
Grundsätzlich müssen wir sagen, kommen wir mit diesem Naturschutzgebiet gut zurecht. Aber wir müssen für unser Gebiet auch klar benennen, dass die handelnden Personen häufig sehr, sehr wichtig sind. Und wir haben eben hier die Besonderheit oder auch die Erfahrung gemacht, dass wir es hier möglicherweise mit Menschen zu tun haben, die eine Haltung haben, wo sie sagen, Landwirtschaft ist eher der Störenfried. Und das ist für uns natürlich eine sehr große Herausforderung.
Sowohl dem Naturschutz als auch den landwirtschaftlichen Betrieben bringt es also mehr, wenn beide Seiten im Gespräch bleiben. Das hat Florian Schneider vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main festgestellt. Der Wissenschaftler hat im Rahmen des Insektenprojektes DINA in einigen Schutzgebieten Diskussionsveranstaltungen mit naturschützenden Behörden sowie Bäuerinnen und Bauern organisiert.
Da war es eigentlich vor allem bemerkenswert zu sehen, dass es da eine sehr große Dialogbereitschaft und Kompromissbereitschaft gibt, also auch auf Seiten der Landwirtschaft. Wenn man allgemein auf Bundesebene diesen Streit um Regulierung von Pestiziden sich anschaut, dann kochen die Gemüter hoch und es ist natürlich total auch politisch und auch total strategisch, wie da argumentiert wird. Aber wenn wir in den Dialogen vor Ort mit den Akteuren reden, dann ist da auch einfach eine persönliche Betroffenheit auf allen Seiten und auch ein großes, klar erkennbares Interesse bei allen Beteiligten, auch das Schutzgebiet wirklich zu schützen.
Deshalb wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Dialogprozess entwickeln, der an die jeweilige Situation vor Ort angepasst werden kann. Die Herausforderungen können in Süddeutschland mit seiner eher kleinteiligen Landwirtschaft andere sein als in Nord- und Ostdeutschland, wo große Agrarbetriebe dominieren. Zum anderen geht es nicht nur um weniger Giftstoffe im Ackerbau, sondern auch um die Art der Bewirtschaftung.
Viele Landwirte sind rund um Naturschutzgebiete ja auch stark involviert in der Pflege und im Erhalt der Biotope im Schutzgebiet, zum Beispiel eben durch Maat oder Beweidung. Ein Bereich, der sehr großen Einfluss auf die Artenvielfalt hat, also eine diverse, mosaikhafte Beweidung, das wäre ein großer Bonus für die Insektenvielfalt, auch für die Pflanzenvielfalt. Das ist aber immer schwieriger zu bewerkstelligen in vielen Schutzgebieten.
Die Europäische Union und die Bundesländer bieten verschiedene Ausgleichsbeträge an, wenn Bauern Flächen zugunsten des Naturschutzes weniger intensiv nutzen. Aber viele Betriebe setzen diese freiwilligen, sogenannten Agrarumweltmaßnahmen, nur zögernd ein. In den Diskussionsrunden vor Ort hat Florian Schneider die Gründe erfahren.
Wenn irgendwas schief geht und wenn es auch nur besonders ungünstiges Wetter ist oder dass dann zum Beispiel die Pestizidspritzung mit Fungiziden doch wieder notwendig macht, also Unvorhersagbarkeiten sozusagen, die letzten Endes dann die Auszahlung dieser Förderung gefährden. Dieses Risiko, das müssen die Landwirte immer mittragen. Das hält viele davon ab, sich darauf einzulassen, am Ende eben ohne Ertrag und ohne Förderung dazustehen.
Verlässliche Zahlungen könnten also Kompromisse zugunsten von Arten- und Naturschutz erleichtern. Viele Betriebe stehen unter erheblichem Kostendruck. Größere Einbußen gefährden schnell die Existenz. Umweltjuristin Sabine Schlacke fordert deshalb, die Agrarsubventionen komplett umzubauen und an den Biodiversitätszielen auszurichten.
Wir haben sozusagen den Ast, auf dem wir sitzen, unsere Lebensgrundlagen schon fast abgesägt. Dann wird es richtig teuer. Und damit es nicht richtig teuer wird, müssen wir jetzt den Schalter umstellen und müssen wir jetzt also die richtigen Anreize setzen. Und das heißt, ja, Gesellschaft muss dafür bezahlen. Und das ist meines Erachtens keine Entschädigung, sondern es ist ein Anreiz, um genau diese Transformation in der Landwirtschaft zu ermöglichen und auch zu fördern.
Schlacke ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität Greifswald. Sie plädiert dafür, im dicht besiedelten Deutschland Flächen mehrfach zu nutzen, also Landwirtschaft so zu betreiben, dass gleichzeitig Naturschutzelemente möglich sind. Das ginge in Schutzgebieten genauso wie außerhalb.
Wir können zum Beispiel eine Wiedervernässung von Böden und Renaturierung von Mooren und Feuchtgebieten durchführen und gleichzeitig etwa eine sehr, sehr extensive Nutzung der Fläche anstreben. Das wird an der Universität Greifswald zum Beispiel erforscht. Das ist die sogenannte Paludikultur, wo wir also solche wiedervernässten Flächen etwa mit Röhrichtanpflanzungen nutzen können und damit gleichzeitig CO2-Reduktion bewirken und auch Artenschutz.
Ein stärker auf solche Möglichkeiten fixiertes Planungsrecht könnte solchen Projekten zum Durchbruch verhelfen. Die Probleme sind global, aber Lösungen eben lokal.
Ich würde also das Planungsrecht bislang so einschätzen, es verhindert nicht eine Ausweisung von Mehrfachnutzung, aber es fördert sie auch nicht entsprechend. Und es ist also noch nicht in den Köpfen der Planungsträger, sei es auf der Raumordnungsebene oder auf der kommunalen Ebene im Rahmen der Flächennutzungsplanung.
Schon seit einigen Jahren steht das Thema Biodiversitätsschutz auf der politischen Agenda. Das Ergebnis? Zahlreiche Instrumente und Ideen. Ob europäische oder deutsche Biodiversitätsstrategie, nationale oder regionale Foren, Nachhaltigkeitsstrategie, nationale Moorstrategie, Meeresstrategie oder Insektenstrategie, alles viel zu verwirrend, kritisiert Yves Zingrebe vom Umweltforschungszentrum in Leipzig.
Ich sehe es einfach sehr kritisch, dass der Bürger dort ein bisschen überfordert wird von diesen ganzen Prozessen. Und dann eben einzelne Gruppen in einzelnen Prozessen teilnehmen, was dann wieder nicht zu einer Lösung dieser Landnutzungskonflikte führt. Ich hoffe, dass da noch weitere Synergien entstehen und dass auch gerade jetzt diese nationalen Strategiepläne der gemeinsamen Agrarpolitik und die deutsche Biodiversitätsstrategie, auch die Biodiversitätsstrategien in anderen Mitgliedstaaten, erhebliches synergetisches Potenzial hätten, wenn man sie eben aufeinander abstimmen würde.
Langfristige, klare Richtlinien mit Spielraum für die Lage vor Ort würden auch den Bäuerinnen und Bauern Planungssicherheit geben. Ausgleichszahlungen über eine Generation etwa könnten sie davon überzeugen, bestimmte Flächen jahrelang brachliegen zu lassen, damit Naturschutz nicht dazu führt, dass weitere Höfe sterben.
Das war es für heute mit den Antworten und aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und wer jetzt noch mehr Lust auf Wissenschaft hat, noch ein Hörtipp mit besten Empfehlungen aus unserer Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Wenn ich in die Badewanne gehe und den Wasserhahn aufmache, spricht das Wasser mit mir. Das spricht halt einfach mit mir.
Vor 15 Jahren begann die Suche nach den Genen der Schizophrenie.
Es ist sicherlich klar, und das will ich auch gerne zugeben, unsere Erkenntnisse, die wir geliefert haben, haben sehr viel Geld verschlungen und bis jetzt praktisch keinem Patienten geholfen.
Das ist die große Hoffnung, eine Krankheit wie die Schizophrenie bei ihren genetischen Wurzeln zu packen. Welche Rolle spielt dabei die Umwelt?
Ich habe mich dazu entschieden, das dann einfach plappern zu lassen und nicht zuzuhören, was es mir erzählt.
Wurzeln und Wetter. Kann man die Psyche an den Genen packen? Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.
Und die Musik in der Sendung, das waren zwei aus dem US-Musikerkollektiv Snarky Puppy, Bill Lawrence und Michael Leake. Sie haben jetzt zu zweit zum ersten Mal ein eigenes Album rausgebracht. Es ist jetzt im Februar erschienen. Where You Wish You Were heißt es.